Investieren wie die Profis. Ja, mit diesem verheißungsvollen Motto locken viele Börsenexperten und Plattformen Menschen an, die ihren finanziellen Erfolg selbst in die Hand nehmen wollen. Oft geht es dabei auch um Investments in Einzelaktien. Diese sind verlockend, bieten doch Einzelwerte gegenüber breit gestreuten Fonds und ETFs eine zielgerichtete Anlage in konkrete Themen und Geschäftsmodelle, zum Beispiel für KI, Rüstung, Biotechnologie oder auch den Konsum. Doch von Trendthemen und wohlklingenden Vermarktungsstories allein solltet ihr euch nicht blenden lassen. Bei einem Investment in Einzelaktien geht es nämlich um viel mehr als eine gute Story. Wie bewerte ich die Zukunft eines Unternehmens? Welche Kennzahlen sind für eine Analyse wirklich wichtig? Und was steht eigentlich in so einem Quartalsbericht drin? Die Kunst der Aktienanalyse, das Thema für unseren heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als Spezialisten für das Thema Aktienanalyse habe ich mir meinen Kollegen und ehemaligen Mentor Ingo Wehrmann eingeladen. Er ist Analyst im Research-Bereich der DZ Bank für heiß begehrte Einzelwerte aus dem internationalen Tech-Sektor wie Meta, Nvidia oder Amazon zuständig. Hallo Ingo, grüß dich.
Hallo Falco und vielen Dank für den Mentor.
Ja, sehr gerne. Habt ihr viel zu verdanken, das möchte ich an dieser Stelle mal wirklich betonen. Denn mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, und als ich frisch zur DZ Bank als unwissender Trainee kam, hat mir Ingo alles über die Aktienanalyse beigebracht. Aber lass uns mal starten mit ein paar Infos über dich. Wann waren denn deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Aktien und deren Analyse?
Naja, Falco, ich habe mich eigentlich schon als Jugendlicher für Aktien und die Börse interessiert und sehr, sehr viel darüber gelesen. Intensiviert habe ich das Ganze dann ungefähr mit 16 Jahren und da habe ich eigentlich recht erfolgreich am Planspiel Börse teilgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt sagen darf, aber.
Weil das von der Sparkasse ist, ja, habe ich
das
aber
wurde
auch.
Von der heimischen, das wurde von der heimischen Sparkasse veranstaltet, genau. Ich habe das aber dann wieder ausgeglichen mit einer Banklehre, die ich übrigens bei einer Raiffeisenbank gemacht habe, ja. Und da lernst du ja extrem viele Bereiche kennen. Und bei mir war es ganz klar so, dass mir die Wertpapierberatung mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat. Und übrigens, damals war ich Azubi und musste die Aktienkurse noch ausdrucken und in einem Schaukasten an der Filiale aushängen. Ja, das war also noch vor dem Internetzeitalter. Im Studium habe ich dann auch das Fach Wirtschaftsprüfung belegt und deshalb war es eigentlich eine gute Kombination, so die Aktienbegeisterung mit dem Interesse für Rechnungslegung ja zusammenzulegen. Und dann war eigentlich der Weg nicht mehr weit zur Aktienanalyse. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich Glück gehabt habe, denn ich konnte mein Hobby zum Beruf machen.
Das ist eine schöne Geschichte. Hast du damals auch noch die Couponschere rausholen müssen für die Dividendenaktien?
Das war in der Tat so, ja.
Kannst du heute keinem mehr erklären. Genau, machen wir es ganz kurz für die Youngsters. Also was hat man gemacht? Man hat eine Aktie genommen und hat unten eine Ecke abgeschnitten und damit konnte man sich die Dividenden abholen, so richtig?
So sieht das aus. Das war sowohl bei Aktien der Fall als bei festverzinslichen Wertpapieren. Die lagen dann teilweise auch in den Schließfächern der Kunden. Mit denen bist du dann gemeinsam runtergegangen und dann wurde abgeschnitten.
Heute gibt es für Milliardenaktien nur noch eine einzige, die irgendwo rumliegt. Genau. Ja, wir merken uns, der Einstieg in die Aktienwelt ist echt faszinierend, kann aber auch überwältigend sein. Das habe ich auch gemerkt angesichts dieser riesigen Fülle an Informationen und diesen ständigen Marktveränderungen. Du hast es auch gemerkt, ich glaube, seit ich weggegangen aus dem Research ist es noch schlimmer geworden, Anführungsstrichen, weil ständig irgendwas auf einen einprasselt. Deswegen machen wir mal die Basis. Also welche Basics sollte man nach deiner Erfahrung als Anfänger zuerst lernen und verstehen, wenn ich mich mit Aktien als Anlageform denn auch mal beschäftigen möchte?
Ja, also was die Informationsflut angeht, da hast du vollkommen recht. Und da muss auch ich absolut aufpassen, da nicht den Überblick zu verlieren, weil es ist Wahnsinn, was da auf einen einprasselt. Und jetzt besteht eigentlich die Aufgabe oder sagen wir mal die Kunst da drin, die wirklich wichtigen und vor allem die kursrelevanten Nachrichten herauszufiltern. Aber fangen wir mal an. Also Aktien sind auf jeden Fall Anteile von Aktiengesellschaften. Und wir reden hier über Anteile von börsennotierten Unternehmen, denn nur die kannst du problemlos kaufen. Was mir aber gefällt, Falco, ist, dass du gesagt hast, dass du als Aktien von Anlageform sprichst. Denn man sollte sie vor allen Dingen als längerfristige Investition betrachten und nicht, wie das vielleicht viele machen, als kurzfristige Spekulation. Und vor allen Dingen dann, wenn du sie als Teil deines langfristigen Vermögensaufbaus nutzt. Der Vorteil ist, sobald du nur eine einzige Aktie kaufst, wirst du zum Miteigentümer des Unternehmens. Und das Gute ist, du hast dann dieselben Rechte wie Leute, die vielleicht Millionen Aktien besitzen. Ich will jetzt hier nicht alle aufführen, aber du kannst zum Beispiel auf der Hauptversammlung, das ist das jährliche Treffen, wo sich die Aktionäre einmal im Jahr austauschen, da kannst du mitreden. Also du hast die Möglichkeit, dem Vorstand Fragen zu stellen. Du kannst ihn loben oder wenn es auch mal richtig sein muss und es ein schlechtes Jahr gewesen ist, kannst du ihm auch mal ordentlich die Meinung sagen. Du kannst aber auch bei wichtigen Fragen, wie zum Beispiel über die Gewinnverwendung oder zur Satzungsänderung, kannst du auch mitentscheiden. Du hast nämlich ein Stimmrecht. Und in der Regel gilt, pro Aktie hat man eine Stimme. Das bedeutet also, je mehr Aktien du hast, desto größer ist dein Einfluss. Und wenn ich jetzt mal es dein Unternehmen nennen darf, ja, wenn das ein erfolgreiches Geschäftsjahr gehabt hat und einen Teil des Gewinns auch ausschütten will, dann hast du sogar Anspruch auf eine Dividende. Du siehst, du hast als Miteigentümer viele Rechte, aber natürlich auch Chancen auf steigende Kurse. Aber jetzt kommt wirklich das große Aber. Denn wenn die AG mal in große Probleme kommen sollte und sogar Verlust macht, dann bekommst du es als Aktionär auch zu spüren. Dann fällt nämlich nicht nur auf die Dividende aus, sondern natürlich auch der Aktienkurs. Und wenn das Unternehmen im Extremfall sogar Insolvenz anmelden muss, also pleite geht, dann kann es auch zum Totalverlust kommen. Man trägt als Miteigentümer also auch die Risiken. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Weil es diese Risiken gibt, sollte man einige Punkte sich angucken, bevor man sein Geld in Einzelaktien investiert. Und das, was auch ich immer als allererstes mache, ist natürlich, ich gucke mir das Geschäftsmodell des Unternehmens an. Und bestenfalls versteht man es auch. Also was macht der Konzern, was produziert er, welche Dienste bietet er an, wie ist das aktuelle Umfeld für die Branche, wächst oder schrumpft die Branche, wie sind die Perspektiven der Branche. Und was ganz wichtig ist, man sollte prüfen, ob das Unternehmen erfolgreich ist. Also macht es überhaupt Gewinn, steigt eventuell im Jahresverlauf die Ertragskraft, wächst der Umsatz, gewinnt es sogar Marktanteile. Und ein ganz, ganz zentraler Punkt, und das sage ich auch immer meinen Freunden, wenn die mich fragen, Ingo, was soll ich für eine Aktie kaufen? Wenn du Einzelaktien kaufen willst, dann setze bloß nicht alles auf eine Karte, sprich auf ein Unternehmen. Denn dann sind wir eigentlich im Bereich des Zocken und nicht des Anlegens. Denn wie ich eben gesagt habe, im schlimmsten Fall geht das Unternehmen pleite und dein Geld ist weg. Und deswegen ist es wirklich sinnvoll, in unterschiedliche Unternehmen zu investieren, die bestenfalls aus unterschiedlichen Branchen kommen. Und vielleicht sogar aus verschiedenen Ländern oder auch Regionen.
Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Diversifikation, das ist das, was wir hier mantraartig, ich sag mal, hier in dieser oder meinem Podcast auch immer wieder sagen. Ich glaube, in letzter Zeit hatten wir wenig Ausfälle, aber ich kann mich bestimmt an 7 oder 8 Aktien erinnern, so in meiner Karriere, die einfach vom Kurszettel verschwunden sind. Wirecard ist vielleicht das beste Beispiel noch, wobei die immer noch am Markt aktiv sind, wurde mir gestern gesagt. Aber wir hatten auch ein paar DAX-Aktien und sonstige, die sind einfach, und was war mit Enron beispielsweise, ändert sich kaum noch einer dran, aber Weltkonzernen einfach pleite gegangen, ne?
Richtig, WorldCom. Es kann auch vermeintliche Weltmarktführer treffen, die vielleicht einfach nur eine gute Investment-Story aufgeblasen haben, wo aber wenig Substanz dahinter war. Ja. Und viele Aktionäre haben vielleicht Glauben geschenkt, tollen Berichten und tollen Quartalsberichten, und es war halt vieles nur Lug und Trug.
Das ist das, was man bei, ich sag mal, der Lernreise, die man ja schon mal mit dem Aktien beschäftigt, sich dann auch aneignen muss. Jeder macht Fehler, habe ich auch ganz klar gemerkt. Aber da aus den Fehlern lernt man ja immer am besten. Was waren denn so für dich die größten Erfahrungen, die du im Laufe der Jahre bei der Analyse von Aktien gemacht hast?
Boah, das ist ein weites Feld. Aber eins kann ich dir sagen, jeder macht Fehler, den Satz unterschreibe ich sofort. Also auch ich habe bei meinen beruflichen Anlageempfehlungen und auch bei meinen privaten Aktienrückkäufen, also mit Sicherheit nicht immer richtig gelegen. Bei den Erfahrungen, die du jetzt haben möchtest, da möchte ich einmal unterscheiden. Denn da gibt es Situationen, die quasi alle Unternehmen bzw. Branchen mehr oder weniger stark betroffen haben. Dann spreche ich mal so von externen Schocks. Ja. Also ich weiß noch, wie turbulent es am Anfang meiner Berufslaufbahn zuging. Das war 1999. Ich habe dann mich hautnah den Aufstieg und auch den Niedergang des neuen Marktes miterlebt. Und vielleicht für die jüngeren Zuhörer, das war ein Börsensegment für junge deutsche Technologieunternehmen. Und damals, kann sich das gar nicht vorstellen, gehen bis zu 10 Unternehmen pro Woche an die Börse. Und obwohl viele von denen noch nicht mal Gewinne gemacht haben und teilweise noch nicht mal Umsätze gemacht haben, gingen die Kurse komplett durch die Decke. Und die Bewertungen, die waren abenteuerlich hoch. Und ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, Falco, hier war eine fundamentale Aktienanalyse komplett sinnlos, denn sie wurde einfach gar nicht beachtet. Ja, also es war wirklich eine wilde Zeit und du wirst dich auch daran erinnern. Und im Jahr 2000, was hat es dann gemacht? Boom. Und ja, die Blase ist geplatzt. Und das wirkt bis heute nach, denn das war immer ein ziemlich schwerer Schlag für die Aktienkultur in Deutschland. Ja, und apropos Platzen der Blase, zur selben Zeit kam es in den USA zum sogenannten Dotcom-Crash. Und hier brachen vor allem die Kurse von US-Technologieaktien ein, die echt auch sehr, sehr hoch bewertet waren. Heftig war auch das Jahr 2008, als die US-Bank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet hat. Ja, und damit eigentlich eine globale Wirtschaftskrise und einen weiteren Börsencrash ausgelöst hat. Und ja, etwas kürzer her ist natürlich die Corona-Pandemie, die auch die Märkte durchgeschüttelt hat. Ich weiß noch, ich musste damals zu allen 17 Unternehmen, die ich betreut habe, innerhalb von kürzester Zeit Publikationen schreiben und eine Einschätzung abgeben, ja, wie sich die Pandemie auf die Geschäfte der Unternehmen und natürlich auch auf die Aktienkurse auswirken wird. Und das waren jetzt alles Ereignisse, die den gesamten Aktienmarkt betroffen haben. Und was super interessant ist, ich habe jetzt nur Negative gesagt. Ne? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die einem stärker in Erinnerung bleiben. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass es im Laufe der Jahre relativ wenige von solchen externen Schocks waren. Aber die hatten dann echt extreme Auswirkungen, eben auch auf die Aktienkurse. Ich denke, die positiven Nachrichten, die nimmt man wahrscheinlich einfach mal so zur Kenntnis und sieht sie eher als normal an. Und guck dir jetzt mal an, wo wir gerade stehen. In diesem ruckligen Umfeld, nenne ich das mal. der DAX und auch die amerikanischen Börsenindizes, die sind nahe ihren Allzeithochs. Aber es gab auch Erfahrungen mit einzelnen Unternehmen, die ich nicht vergessen werde. Zum Beispiel erinnere ich mich an Bilanzskandale, die zu massiven Kurseinbrüchen geführt haben. Aber natürlich gab es auch positive Erlebnisse. Vor kurzem war es beispielsweise so, dass nach langem Hin und Her die Übernahme des Spieleentwicklers Activision durch Microsoft genehmigt wurde. Das war schon mal eine gute Sache, dass man sieht, dass im Bereich der Übernahmen doch noch etwas geht. Oder ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, ich nenne es mal die Zeitenwende bei Nvidia. Also vor 2 Jahren haben die ein Quartal vorgelegt und da konnte man sehen, dass die mit Umsätzen im Bereich der KI-Chips jetzt gerade durch die Decke gehen. Da haben die im Vergleich zum Vorquartal den Umsatz fast verdreifachen können. Und da war ganz klar, dass ich meine Schätzungen für Nvidia extrem stark nach oben setzen muss. Und übrigens, seitdem ist der Umsatz in dem Bereich der KI-Chips bei Nvidia, hat sich fast verzehnfacht. Das sind jetzt einige besonders auffällige Beispiele, die ich gesagt habe, aber es passiert wirklich super oft. Das kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner Zeit, Falco, dass ich morgens ins Büro komme und denke, super, das wird heute ein ruhiger Tag. Schwupps, dann kommt eine kurzrelevante Meldung und ich muss den Plan komplett umwerfen. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, Falco, das ist auch das Interessante an dem Beruf.
Da stimme ich dir absolut zu. Und jetzt sprichst du auch einen wichtigen Punkt an mit diesen Kennzahlen, Bewertungskennzahlen. Da werde ich ja auch mal wieder gefragt, also soll ich die Aktie kaufen, soll ich nicht kaufen? Dann schaue ich auf gewisse Kennzahlen. Beim neuen Markt hatte ich da auch das Problem, wobei da war ich jetzt noch nicht so ganz aktiv, aber nachher ja auch. Unternehmen machen vielleicht gar nicht so Gewinn, aber die Börse sagt, egal, ich kaufe und gucke gar nicht mehr auf gewisse Kennzahlen. Aber im Endeffekt merkt man, es kommt immer doch wieder darauf zurück, dass ich schauen muss, macht das Unternehmen ordentlich Gewinn, hat es Zukunftschancen und so weiter. Deswegen kommen wir mal auf dieses Thema Kennzahlen zu sprechen. Das ist ja dann eher Mathematik in Anführungsstrichen, weil im Endeffekt geht es ja eigentlich nur darum, ist eine Aktie überbewertet, dann sollte ich sie eigentlich eher verkaufen, oder ist sie unterbewertet, dann hat sie Kurschancen, ich kann sie kaufen. Wonach machst du das fest und gibt es eventuell auch ein paar Kennzahlen, auf die du hier besonders achtest?
Ja, absolut. Aber ich würde das vielleicht gar nicht so sehr auf das Thema Kennzahlen verengen. Also Kennzahlen, klar, reine Mathematik, aber jetzt natürlich auch keine gehobene. Es ist auch immer so eine Kombination aus Bilanzanalyse und auch Kenngrößen. Aber zunächst ist mir mal ein Punkt super wichtig. Es gibt nicht die eine Kennzahl, an der man eine Über- oder Unterbewertung festmachen kann. Ich gucke natürlich immer auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Das ist klar. Das ist die Basics. Das muss man machen. Aber es gibt viele weitere branchenspezifische oder sogar unternehmensspezifische Kennzahlen und auch Kenngrößen, auf die ich achte. Zum Beispiel der Auftragseingang, die Forschungs- und Entwicklungsquote oder auch die Höhe der Sachinvestitionen. Wenn man sich jetzt mal die großen US-Technologiekonzerne anguckt, und für die bin ich ja zuständig, da sehe ich, dass die Investoren momentan vor allen Dingen auf das Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft gucken. Bei Streaming-Anbietern wie Netflix oder Spotify oder auch bei Telekommunikationsunternehmen sind vor allen Dingen die Nutzerzahlen oder die Anzahl der Abonnenten im Fokus. Aber wenn du dir jetzt Autohersteller anguckst, da schauen die Investoren in erster Linie auf den Absatz und die operative Marge. Oder bei Banken, das ist eine ganz andere Kennzahl, die da im Fokus steht, das ist das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, die sogenannte Cost-Income-Ratio. Ja, und die Liste ging jetzt immer noch weiter. Aber ich sag mal, eine ganz bekannte Kennzahl ist wohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und die ist halt international anerkannt und die kennt wahrscheinlich auch jeder Investor oder jeder, der sich mit Aktien auskennt oder sich für Aktien interessiert. Hier teilt man den aktuellen Aktienkurs durch den erwarteten Gewinn je Aktie. Und als Faustregel gilt hier, je niedriger, desto besser. Und das KGV hat natürlich ganz klar Vorteile. Ja, es ist relativ einfach zu berechnen und es kann international angewendet werden und wird international quasi auch angesehen. Und ich nutze es auch, klar, obwohl die Kennzahl, und das muss ich ganz klar sagen, einige Nachteile hat. Zum Beispiel bei jungen Wachstumsunternehmen, die noch gar keinen Gewinn machen, kannst du es gar nicht berechnen, ja, weil das G fehlt beim KGV. Und ein großes Problem des KGV ist meiner Meinung nach, dass das Management den Nettogewinn, ja, also ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber zumindest ein bisschen steuern kann. Denn sehr beliebt, in Anführungszeichen, sage ich mal, ist es, angebliche Sonderbelastungen rauszurechnen, die aber eigentlich zum normalen Geschäftsbetrieb gehören. Das ist dann der sogenannte bereinigte Gewinn je Aktie. Und Falco, glaub mir, der Wert weicht oft sehr stark vom wirklichen unbereinigten Ergebnis ab. Und das sollte man sich also unbedingt auch angucken, denn man erlebt da einige Überraschungen und zwar meist böse. Und wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis für Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern ermitteln will, dann tauchen weitere Herausforderungen auf. Denn es gibt unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften, unterschiedliche Abschreibungsregeln, Steuersätze, Zinsniveaus. Ja, wie kommt man jetzt aus dieser Bedrulle raus, sage ich mal? Viele Analysten und ich auch gucken deshalb sehr genau auf das sogenannte EBITDA. Das ist der Gewinn vor dem Zinsergebnis, vor den Steuernzahlungen und den Abschreibungen, die du hast. Und das ist eigentlich ein operatives Ergebnis, was dadurch international besser vergleichbar ist. Aber leider ist es natürlich auch hier mit einem Haken versehen und Vorsicht geboten, denn die Anleger sollten wissen, wenn man die Abschreibung, die Steuern und die Zinszahlungen, also ich sag mal das Böse, berücksichtigt, kann aus einem hohen positiven Wert unterm Strich sogar ein Verlust werden. Da muss man extrem aufpassen. Was mir auch noch wichtig ist, Falko, viele Investoren schauen vor allen Dingen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Das ist auch wichtig, keine Frage. Aber leider ignorieren sie oft die Kapitalflussrechnung. Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Denn genau die bildet die realen Geldflüsse ab und ist deshalb viel schwerer zu manipulieren oder, naja, sagen wir es ein bisschen freundlicher, zu gestalten. Und ich empfehle hier immer einen Blick auf den operativen Cashflow zu werfen. Denn hier kann man sehen, ob das Unternehmen mit dem normalen Geschäft überhaupt Geld verdient. Und wenn der Wert jetzt bei einem etablierten Unternehmen, was also schon längere Zeit am Markt ist, mehrere Jahre negativ ist, da sollten die Alarmglocken schrillen, denke ich. Und eine wirklich zentrale Kenngröße ist auch der freie Cashflow. Und auch den kann man aus der Kapitalflussrechnung relativ einfach berechnen. Den erhältst du, wenn du vom operativen Cashflow die Sachinvestitionen abziehst. Und das Ergebnis, das steht dem Unternehmen dann zur Verfügung für künftige Investitionen, für Rückzahlung von Schulden oder, was man natürlich immer gerne nimmt, für Ausschüttung an die Aktionäre. Und vielleicht abschließend zum Thema Kennzahlen noch eine Sache, die ganz zentral ist. Denn die können immer nur sinnvoll innerhalb einer Gruppe von Unternehmen verglichen werden, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben. Also wir nennen das eine Vergleichsgruppe bzw. neudeutsch Peer Group. Zum Beispiel kann ein KGV von 8 bei Autoherstellern vergleichsweise hoch sein, wenn der Schnitt bei 6 liegt. Dagegen ist ein Wert von 40 bei Entwicklern von Sicherheitssoftware relativ günstig, wenn der Branchenschnitt bei 60 liegt. Also bevor ich ein Anlageurteil zu einer Aktie abgebe, berücksichtige ich immer ganz viele verschiedene Kennzahlen und Kenngrößen. Es kann nicht alles nur auf einer liegen.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du sagst, genau, es gibt nicht nur eine, wobei EBITDA ist auch mal mein Favorite, weil da hast du schon recht, da kann man eigentlich alles reinballern, was man so möchte. Und ne, ich sag mal, Gewinn vor allem so ungefähr. Ne?
Das ist genau die Kritik, die sich daran ja entzündet. Aber ganz klar, du musst versuchen, irgendwo eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und ich habe ja gesagt, das KGV ist halt wirklich den Nettogewinn, den kannst du mit verschiedenen Tricks oder mit verschiedenen Rechnungslegungsstandards schon ein bisschen in deine Richtung steuern. Und das ist bei dem EBITDA nicht möglich, aber die Nachteile bestehen. Ich habe sie eben formuliert. Es gibt übrigens, würde ich sagen, nicht die hundertprozentige Kennzahl, die alles abdeckt und die nicht angreifbar ist. Also jede Kennzahl muss man eigentlich kritisch hinterfragen.
Das stimmt. Du hast vorhin noch das Thema Ausschüttung ja auch mehrfach thematisiert, was ja auch ein wichtiges Motiv ist, um sich mit Aktien zu beschäftigen oder in Aktien zu investieren. Da komme ich mal zum Thema passiven Einkommen. Das ist ein Thema, das vor allem junge Menschen derzeit sehr bewegt, sicherlich auch durch Influencer-Szene. Es geht also um Erträge, die nicht aus eigener Arbeit entstehen. Klassische Faktoren wie Mieteinnahmen, die sind sicherlich ein bisschen älter, aber mittlerweile werden ja sehr oft auch Aktiendividenden genannt. Also ich suche mir Unternehmen raus, möglichst höhere Ausschüttungen der sogenannten Dividendenrendite und die packe ich mir ins Depot, um eben, ich sag mal, ja, von diesem passiven Einkommen meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Klingt ja gut, weil ein Unternehmen, was hohe Dividenden zahlen kann, muss doch eigentlich gesund und erfolgreich sein. Punkt, oder? Wie siehst du das?
Wow. Passives Einkommen, super Vorstellung. Nicht für mein Einkommen arbeiten zu müssen, einfach nur in der Hängematte zu liegen. Genau, das hört sich super an. Ja. Und, aber natürlich muss ich wieder Wasser in den Wein schütten. Es kommt das große Aber. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn du ein Zusatzeinkommen, ich nenne es jetzt mal Zusatzeinkommen, von 1.000 Euro pro Monat nach Steuern nur aus Dividendenzahlungen erhalten willst, dann brauchst du bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von ungefähr 4%. Und das ist schon relativ hoch. Mhm. Ein Aktienvermögen von rund 400.000 Euro.
Ja.
So, und wenn du nicht gerade im Lotto gewonnen hast oder geerbt hast, benötigt es Zeit, Disziplin und vor allen Dingen halt Geduld, um ein so hohes Vermögen aufzubauen. Und ich erlebe das wirklich auch in Diskussionen im Freundeskreis. Da heißt es ja, wieso, man muss doch nur auf Aktien gucken, die eine hohe Dividendenrendite haben. Ja, und das ist nämlich super gefährlich. Falls das Unternehmen die Dividende nämlich gar nicht verdient hat, sondern sie aus der Substanz ausschüttet, also dafür an die Reserven quasi ran muss, dann geht das in der Regel nicht lange gut. Und irgendwann wird dann die Dividende gekürzt oder sogar gestrichen. Und das war es dann mit deinem passiven Einkommen. Zumindest dann, wenn du alles auf eine Karte bzw. Aktie gesetzt hast. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Risiken musst du unbedingt streuen. Die Risiken und auch die Chancen. Stichwort passives Einkommen. Wenn ihr das wegbricht, diese Säule, hast du ein Problem. Und ich empfehle deshalb auch immer auf die Ausschüttungsquote zu achten. Das bedeutet also, wie viel Prozent des Nettogewinns wird an die Aktionäre ausgezahlt? Ich sag mal, bei 30-50% habe ich keine Bauchschmerzen. Alles darüber, finde ich, sollte man kritisch hinterfragen. Und ein wichtiger Punkt ist auch die Dividendenhistorie. Je länger der Zeitraum ist, in dem ein Unternehmen die Dividende immer angehoben hat oder zumindest, sage ich mal, stabil gehalten hat, desto höher ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Dividende auch in den Folgejahren fließt. Denn das ist ja ein Zeichen dafür, dass das Geschäftsmodell auch in schwierigen Zeiten funktioniert. Und aus den USA kommt der Begriff des Dividendenaristokraten. Und diesen Adelstitel, ja, den bekommt man dort verliehen, wenn man mindestens 25 Jahre in Folge die Dividende erhöht hat. Und in den USA gibt es viele Unternehmen, die diese Historie aufweisen und teilweise noch viel, viel länger. In Deutschland hat das bis jetzt allerdings noch kein einziges Unternehmen geschafft. Aber man muss sagen, einige sind auf einem guten Weg.
Wir hatten vorhin schon festgehalten, die Unternehmen liefern ja eine riesige Menge an Daten. Quartalzahlen, Geschäftsberichte, Earnings Calls, Zwischenberichte, dann Pre-Calls und was weiß ich noch alles. Jetzt mal Hand aufs Herz, muss ich mir das eigentlich alles anschauen, um bewerten zu können, ob eine Aktie in mein Depot gehört oder kann ich das ein bisschen eingrenzen?
Ja, du musst es eingrenzen, weil ansonsten wirst du wahnsinnig. Ja, ich habe von der Informationsflut gesprochen. Ich unterscheide das mal so ein bisschen. Also zum Beispiel für mich als Aktienanalyst, da spielen vor allem aktuelle Quartalzahlen und Analystenkonferenzen eine wichtige Rolle. Denn hier hast du im Nachgang eigentlich die stärksten Kursbewegungen. Jetzt muss man sagen, bei Quartalsberichten gibt es sehr große Qualitätsunterschiede. Ja. Einige sind super aussagekräftig. Da siehst du detaillierte Zahlen, Zusatzinfos wie Kommentare vom Vorstand, teilweise auch einen Ausblick. Und da gibt es einige Kandidaten, ja, da gehört Apple leider dazu, deren Quartalsbericht besteht nur aus einem Zahlenwerk und wenigen dürren Sätzen. Ja, und die liefern auch nicht mal eine Präsentation zu den Quartalszahlen. Und Unternehmenspräsentation ist wichtig, denn die enthalten oft sehr, sehr gute Grafiken zu einzelnen Kennzahlen und auch zu Spartenergebnissen und zeigen eigentlich oft eine sehr, sehr gute historische Entwicklung der einzelnen Zahlen. Für mich aber sind die Analystenkonferenzen eigentlich das Allerwichtigste. Denn hier haben wir die Möglichkeit, auch mal unangenehme Fragen zu stellen und du bekommst auch so die Stimmung des Vorstands mit. Ja, will er darauf antworten, will er sich eher so ein bisschen da rauswinden. Aber manchmal hast du es dann wirklich geschafft, da ihnen Antworten zu entlocken zu Themen, die er im Quartalsbericht eigentlich nicht darstellen wollte. Geschäftsberichte auf der anderen Seite sind für uns nicht so relevant. Da in der Regel werden sie erst gerade in Deutschland wesentlich später veröffentlicht. Und da sind die Zahlen ja eigentlich schon längst bekannt und das hat sich auch alles schon in den Kursen wiedergespiegelt. Aber für Privatanleger sind die Geschäftsberichte eigentlich super. Eine super Informationsquelle, denn sie bieten eine gute Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens. Und ich denke, vor dem Kauf einer Aktie sollte man auf jeden Fall so einen Quartalsbericht bzw. einen Geschäftsbericht auch mal querlesen. Nicht komplett, das sind hunderte von Seiten, das braucht man nicht. Aber einfach mal die wichtigsten Sachen sollte man sich anschauen. Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, den Prognosebericht. Denn dieser Geschäftsbericht hat neben dem Zahlenwerk auch sehr, sehr gute Grafiken meistens. Er bietet einen Überblick über die Chancen und Risiken. Und der Vorstand, ich habe es eben erwähnt, im Prognosebericht veröffentlicht auch Erwartungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung und oftmals auch für die Margen. Das ist immer ganz gut zu sehen, wie entwickelt sich die Ertragskraft. Und für die Aktionäre, die sich auch für Nachhaltigkeitsaspekte interessieren, also die sogenannten ESG-Themen, ist der Geschäftsbericht auch super, denn das Unternehmen gibt hier Informationen in Bezug auf die Themen Umwelt, soziale Belange und Unternehmensführung, also sogenannte Corporate Governance. Also der Geschäftsbericht ist gut und schön, aber auch wie hier im Leben, man sollte sich nicht nur auf den Geschäftsbericht verlassen und auch immer mal wieder auf die Homepage des Unternehmens gehen. Denn da findet man als Aktionär eigentlich in der Rubrik Investor Relations immer relativ aktuelle kapitalmarktrelevante Informationen. Und ferner gibt es natürlich auch viele Seiten im Internet, die zum Beispiel die wichtigsten Meldungen und der Unternehmen veröffentlichen, wie zum Beispiel Ad-Hoc-Mitteilungen.
Das hast du schon gesagt, es gibt Unternehmen, die haben schöne Geschäftsberichte und welche eher weniger. Ist ja auch irgendwie unfassbar frech, wenn es einen Weltkonzern gibt, der uns nur so ein bisschen was hinwirft. Gibt es aber trotzdem nochmal Unternehmen, wo du sagen würdest, da ist eine Analyse eigentlich relativ einfach und bei manchen sehr komplex. Ich erinnere mich noch immer mit Grausen an die ABB, das ist so ein Schweizer Technologie, ich sag mal Strom etc. Konzern. Mhm. Ich habe da nie so richtig durchgeblickt, was die eigentlich dann im Endeffekt in den einzelnen Bereichen gemacht haben. Das war für mich immer so ein richtiger Horror. Wie ist das bei dir?
Ja, du sprichst das Thema Konglomerate an, ja. Das ist natürlich eine spezielle Sache, ja. Ja, also die Komplexität hängt vor allem von der Geschäftstätigkeit und der Struktur des Unternehmens ab. Wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise nur ein oder wenige Produkte verkauft, dann ist die Analyse natürlich einfacher, als wenn das Unternehmen in super vielen Geschäftsfeldern tätig ist. Denn hier ist die Bewertung wesentlich aufwendiger. Du musst dir unterschiedliche Branchen angucken. Wie ist die Marktstellung des Unternehmens in der Branche? Wie sind die Perspektiven der verschiedenen Segmente? Und das ist natürlich wesentlich zeitaufwendiger. Und Falco, früher waren das vor allem Industrieunternehmen. Du hast eben ABB angesprochen, ja. Das hat sich aber gewaltig geändert. Guck dir mal das Unternehmen Alphabet an. Also Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google. Ja, und bei Google weiß natürlich jeder, klar, die machen die Suchmaschine und jeder kennt auch das Videoportal YouTube. Aber für die Aktienkursentwicklung sind momentan ganz andere Sachen ja entscheidend. Zum Beispiel die stark wachsende Sparte Google Cloud, das Cloud-Geschäft. Und auf lange Sicht die Tochter Waymo. Ja, das ist eine Tochtergesellschaft, die entwickelt Technologie für autonom fahrende Autos. Und die sind in den USA in einigen Städten schon als Robotaxis unterwegs. Also du siehst, auch ein Technologiekonzern kann mittlerweile hochkomplex sein. Und ja, die Komplexität der Analyse hängt auch davon ab, wie stark die Unternehmen von politischen und regulatorischen Einflüssen betroffen sind. Und da kannst du mir jetzt echt eins glauben. Ich bin zuständig für Halbleiterwerte und für KI-Unternehmen. Und es vergeht aktuell kaum ein Tag, an dem ich nicht irgendeine kursrelevante Nachricht kommentieren muss und eine Publikation dazu schreiben muss. Ich sage nur Donald Trump, ja, und dessen extrem sprunghafte Zollpolitik. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht irgendwie China mit einem neuen Zollsatz bedroht wird oder in Europa wieder neue Verhandlungen aufgemacht werden. Dann gibt es den Handelskonflikt beziehungsweise den Kampf um die Technologieführerschaft zwischen den USA und China und.
Informationen sind ja das Gold des 21. Jahrhunderts. Und wenn ich auch hier mal an meine Anfänge zurückblicke, da war es ja für Privatanleger viel schwieriger, an Informationen über Unternehmen ranzukommen. Das ist heutzutage viel einfacher geworden. Damals war es so, wenn du kein Bloomberg-Terminal hattest für, sag mir, $1,500 im Monat, konntest du eigentlich nichts viel machen. Das ist mittlerweile doch, hat sich stark geändert. Trotzdem die Frage, welche Tools und Ressourcen nutzt du denn so für deine Analyse? Kannst du nochmal einen kleinen Einblick geben?
Ja, also mit dem Bloomberg Terminal, da hast du recht. Es ist noch teurer geworden, ja. Aber man muss ja wirklich sagen, es ist gut. Denn dieses Informationssystem bietet dir unfassbar viele aktuelle und historische Unternehmens- und Branchendaten. Und was wirklich klasse ist, ist, dass ich die Daten auch mit meinen Bewertungsmodellen und teilweise auch mit den Grafiken verknüpfen kann, die ich in meinen Publikationen verwende. Aber ich nutze natürlich viele weitere Informationsquellen. Und zum einen, das ist ganz klar die Basis. Das sind die Berichte und Präsentationen der Unternehmen. Wir haben eben darüber gesprochen. Aber auch die der wichtigsten Konkurrenten. Es reicht also nicht nur aus, sich die Zahlen des eigenen Unternehmens in Anführungszeichen anzuschauen, sondern auch die der Wettbewerber. Und deshalb nutze ich oft die Seiten der US-Börsenaufsicht SEC. Und das ist wirklich eine klassische Informationsquelle. Hier müssen die Unternehmen umfangreiche Dokumente einreichen, die nicht nur Zahlen, sondern auch Infos über Chancen, Risiken und den Wettbewerb enthalten. Hier schaue ich immer nach, ob die Unternehmen Aktienrückkäufe tätigen und in welchem Umfang. Also das ist für mich eine wirklich zentrale Informationsquelle. Aber darüber hinaus greife ich auch auf Analysen von Marktforschungsinstituten zurück. Das ist zum Beispiel Gartner oder Counterpoint, IDC. Da gibt es ganz sehr, sehr viele gute in den USA. Darüber hinaus lese ich natürlich Studien von Branchenverbänden, zum Beispiel vom Halbleiterverband und natürlich auch Fachzeitschriften, vor allem online. Und wenn es möglich und sinnvoll ist, dann suchen meine Kollegen und ich vor allen Dingen auch Fachmessen, denn dann können wir uns natürlich über neue Trends informieren. Und das ist wirklich jetzt eine ganz gute Sache. Du kannst dich mit Unternehmensvertretern treffen und das ist sehr erhellend, weil die nämlich manchmal auch wirklich offen reden und Probleme ansprechen, die man offiziell, zum Beispiel in Quartalsberichten, lieber nicht benennen will. Du siehst an Informationsquellen, da mangelt es wirklich überhaupt nicht.
Go, kommen auch schon zur Abschlussfrage. Du hast im Laufe deiner bisherigen Karriere eine große Anzahl von Unternehmen kennengelernt und analysiert. Magst du uns verraten, welche davon fandest du am faszinierendsten oder bist vielleicht noch dabei?
Puh, schwere Frage. Denn ganz ehrlich, in meiner Karriere waren es mehr als 50 Unternehmen in all den Jahren. Besonders beeindruckt hat mich, wie Unternehmensgründer Steve Jobs nach seiner Rückkehr zu Apple den Konzern verändert hat. Denn als er zurückgekommen war, war Apple ein PC-Hersteller mit einer treuen Fangemeinde, ja, aber mit einem extrem kleinen Marktanteil. Dann kam das iPhone. Ja, die Geschichte kennst du ja. Apple wurde zu einer Technologie- und Design-Ikone und erinnere dich zum Beispiel an die Schlangen vor den Geschäften, wenn ein neues iPhone verkauft wurde.
Kampiert haben die Leute davor.
Das war am Anfang so, ja. Hat sich mittlerweile etwas gelegt, aber es ist offensichtlich immer noch stark nachgefragt. Faszinierend ist meines Erachtens auch die Entwicklung von Nvidia. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Auch hier ist der Gründer, Jensen Huang heißt er, eine zentrale Figur. Und der hat es geschafft, aus einem, sage ich mal, normalen Hersteller von Grafikkarten für Videospiele, viele von euch kennen wahrscheinlich diese GeForce-Serie, daraus hat er einen absoluten Marktführer von KI-Chips geschaffen. Ja. Und aktuell ist Nvidia in Bezug auf die Marktkapitalisierung der wertvollste Konzern der Welt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schmerzvolle Entwicklungen von Unternehmen begleitet. Ich habe zum Beispiel miterlebt, wie das Management von Nokia, das war mal der größte Handyhersteller der Welt, den Trend zum Smartphone komplett verschlafen hat. Die Folge war ein Kurseinbruch von 95% gegenüber dem Allzeithoch. Und ein zweites, jetzt aktuelles Beispiel, ist der US-Chip-Konzern Intel. Der hat wegen technischer Probleme bei KI-Chips komplett den Anschluss verloren und spielt auch bei PC-Prozessoren momentan eine geringere Rolle, weil er Marktanteile verliert. Und jetzt ist Intel sogar auf Hilfe des Staates und vom Konkurrenten Nvidia angewiesen. Du siehst ja diesen Beispielen, dass relativ kleine bzw. totgesagte Unternehmen eine Wahnsinnserfolgsgeschichte schreiben können. Ja, und auf der anderen Seite hast du halt Weltmarktführer, die in kurzer Zeit große Schwierigkeiten bekommen können. Und als Aktionär und Miteigentümer freust du dich mit oder leidest du mit? Tja, und genau das sind die Geschichten, die für mich eigentlich den Reiz der Börse ausmachen und eigentlich auch den Reiz des Berufes des Aktienanalysten. Und ich kann eins sagen, ich mache das jetzt schon über 25 Jahre und mir macht die Aktienanalyse immer noch sehr viel Spaß.
Sehr schön. Dann lass mich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema Aktienanalyse nochmal kurz zusammenfassen. Das war ja ein großer Strauß, Potpourri an Informationen. Genauso viel Informationen prasseln auf mich ein, wenn ich Einzelwerte anlegen will. Nicht jede Kennzahl, nicht jede Information ist wirklich relevant. Doch schon gesagt, aus diesem riesigen Rauschen muss ich das Relevante für mich herauskristallisieren. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge an Kennzahlen, die ich mir anschauen sollte. Es gibt nicht die eine Kennzahl, also KGV wird gerne genannt, aber der Kurs, den kenne ich, den Gewinn, ja, da kann das Unternehmen entsprechend natürlich gestalten, wie ich das entsprechend dann ausgeben möchte. Und ansonsten sollte ich mir wirklich auch mal die Mühe machen, mir mal einen Quartalsbericht oder einen Geschäftsbericht vielleicht auch mal anzuschauen, um wirklich zu verstehen, was macht das Unternehmen? Wie steht es im Verhältnis zu seiner Vergleichsgruppe, also Peer Group da? Wie waren die Gewinne in der Vergangenheit? Wie sind die Chancen für die Zukunft? Um wirklich zu wissen, okay, kann ich mein hart verdientes Geld in diese Aktie investieren? Oder klar, man weiß natürlich nie, wie sind die zukünftigen Aussichten. Du hast wunderbar gesagt, Nokia, heute nur ein Schatten seiner selbst. Nvidia, von einem kleinen Chip-Entwickler, heute zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Deswegen Diversifikation zeigt es, bleibt das A und O. Und ich kann euch auch wirklich animieren, geht man auf so eine Aktionärsversammlung, schaut euch das mal an, um den Vorstand bei seiner Arbeit zuzusehen, auch die Aktionärsschützer, die dort anfragen, muss man sozusagen, um ein Gefühl für das Thema Aktie zu bekommen. Und ansonsten gerne natürlich auch auf die Erkenntnisse von euch als Profis zurückzugreifen. Ingo, dann sage ich vielen Dank für den interessanten und lehrreichen Austausch.
Sehr, sehr gerne. Habe ich wirklich gerne gemacht. Und ich hoffe, dass der ein oder andere was davon auch in der Praxis umsetzt. Und vielleicht eine Sache noch. Ja. Wir reden immer über Geldanlage und investieren. Aber eins ist auch klar, Börse kann auch sehr viel Spaß machen.
Das stimmt auf jeden Fall. Sonst würden wir es hier nicht machen. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen wie uns und ihr könntet spannende Einblicke in die Welt der Aktienanalyse gewinnen. Wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert doch gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne einfach an wertpapiere@dzbank.de und bitte beachtet unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten. Gerne vielleicht auch mal in Einzelwerte, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt. Und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.